Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zur nächsten Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, bariatrischer Chirurg hier in Zürich, in Männedorf in der Schweiz. Und ich begrüße meine Podcast-Partner.
Hallo zusammen, Andreas hier am Mikrofon.
Und Tarik Abunay, hallo.
Hallo, also wir haben es ja tatsächlich geschafft, von initial 4 angepeilten Fragen das letzte Mal genau eine ausführlich beantworten zu können. Und jetzt machen wir auch nicht lange rum und verschwenden Zeit, sondern machen weiter wie ursprünglich geplant mit dem Fragenkatalog und bitten Tarik doch die nächste Frage aus den Selbsthilfegruppen treffen, die du über deine Aktivitäten in den letzten Monaten gesammelt hast, zu stellen.
Naja, die Einleitung hat beim letzten Mal auch nicht so lange gedauert, ne? Eher die Beantwortung der Fragen. Aber es ist aber es ist ja auch spannend. Es ist ja auch spannend für die Zuhörer.
Das freut mich, dass du schon die Einleitung total spannend findest.
Es so ausführlich zu machen. Wir haben beim letzten Mal diese Frage, die jetzt kommt, schon angeteasert. Da hast du ja auf meinen Zettel geguckt. Da geht es darum, wie erfolgt denn die Auswahl des am besten geeigneten chirurgischen Verfahrens für den individuellen Fall des Patienten?
Ja, auch eine Frage, die eine ausführliche Antwort verdient hat. Also sprich, wie verteilen wir oder welche Parameter nehmen wir in die Überlegung, um die für uns zur Verfügung stehenden operativen Verfahren für den Patienten anzuwenden? Und in der Schweiz ist das so ein bisschen einfacher als in den anderen deutschsprachigen Ländern Europas. In der Schweiz sind primär mal 2 Operationsverfahren von der hiesigen Adipositas-Chirurgischen Fachgesellschaft als Standardverfahren akzeptiert. Und das ist das Verfahren des proximalen Magenbypass, das wir ja beim letzten Mal schon ausführlich besprochen haben. Und zweitens das Verfahren der Magenschlauchoperation, also der Sleeve-Gastrektomie oder Magenverkleinerung, alles synonym zu verwenden. Also diese beiden Operationsverfahren sind die als Standardoperationsverfahren in der Schweiz zur Verfügung stehenden. Wir haben auch beim letzten Mal schon thematisiert, dass die anderen Bypass-Verfahren, insbesondere der Omega-Loop-Magen-Bypass, nicht als Standardverfahren zur Verfügung steht und deshalb auch nur im Rahmen von klinischen Studien angewendet werden sollte in der Schweiz. Und gleiches gilt auch für die biliopankreatische Diversionsoperation, die sowieso auch in der prozentuellen Anwendung kaum eine Rolle spielt. Also, Schritt zurück, 2 Verfahren stehen uns hier in der Schweiz zur Verfügung, das Magen-Bypass-Verfahren und die Schlauchmagenoperation. Im Gegensatz zu den weltweiten Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, die die Häufigkeit der durchgeführten Operationen reflektieren, ist es in der Schweiz anders. Weltweit betrachtet ist die Schlauchmagenoperation die mit Abstand am häufigst durchgeführte Operation. In der Schweiz ist es der Magenbypass. Etwa 75% der Operationen in der Schweiz werden als Magenbypass, als proximale Magenbypass-Operation durchgeführt. Großer Teil des Restes durch Schlauchmagenoperation abgebildet und einige Omega-Loop-Magenbypässe spielen hier sicherlich auch eine Rolle. Wer also kriegt welches Verfahren? Wenn ich jetzt mal sage, um es ein bisschen einfacher zu machen, 80% Magenbypass, 20% Sleeve-Gastrektomie oder Magenverkleinerung, das sind die Zahlen, die für die Schweiz relevant sind, lässt sich ja schon so ein bisschen darauf abzielen oder daraus herausziehen, dass die Magen-Bypass-Operation für uns die Standard-OP ist, der sogenannte Goldstandard. Und primär jeder Patient erstmal evaluiert wird, ob er sich qualifiziert für einen Magenbypass. Das ist unser Vorgehen. Jeder Patient, der für eine Operation zur Verfügung steht, beziehungsweise sich qualifiziert für eine Operation, also die leitliniengerechten Voraussetzungen für eine bariatrische Operation erfüllt, ist erstmal ein Magen-Bypass-Patient.
Wie qualifiziert er sich denn?
Für die Operation. Für die Operation im Allgemeinen mit einem BMI über 35 oder nicht gut behandelbar, konservativ nicht gut behandelbare metabolische Erkrankung mit BMI über 30. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Kumulativ 2 Jahre konservative Therapieversuche mit Diäten und irgendwelche konservative Lifestyle-Programme, die ja nicht sonderlich nachgewiesen werden müssen. Da reicht die anamnestische Patientenangabe. Und Ausschluss von Kontraindikationen ist wichtig. Das kennen wir auch aus Deutschland, also sprich insbesondere psychiatrische Kontraindikationen, also Ausschluss Suizidalität, Ausschluss Suchterkrankung, Ausschluss akute, nicht behandelte psychotische Erkrankungen. Und auch von anderen, insbesondere internistischen Fachgebieten, müssen Kontraindikationen ausgeschlossen werden. Also Herzuntersuchung, Lungenuntersuchung, Magen-Darm-Untersuchung, solche Sachen. Ja, das entspricht in etwa auch den Vorgaben aus Deutschland. Also wenn sich ein Patient für eine bariatrische Operation unter Berücksichtigung der genannten Parameter qualifiziert, dann ist das für uns oder ist er sie für uns erstmal ein Bypass-Patient.
Ja, vollkommen richtig. Was ich in dem Zusammenhang noch wichtig finde hervorzuheben, ist, dass ja ein anderes Vorgehen auch gar nicht möglich ist. Also es gibt ja in der gesamten Literatur keine Daten, die analysiert hätten, welche Kriterien oder Charakteristika ein Patient oder eine Patientin haben muss, um besonders gut vom Schlauchmagen zu profitieren oder besonders gut vom Omega-Loop. Das unterscheidet die Behandlung der Adipositas ja von anderen Krankheitsbildern, die wir chirurgisch behandeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Krebserkrankungen denke, wo wir mittlerweile diverse Tumorproteine identifizieren können, die die Wahl der Chemotherapeutika oder der Antikörper vorgeben, wo wir diverse Stadien der Erkrankungen kennen, die Einfluss darauf haben, wann und wie operiert wird. Und in Kombination mit der Chemotherapie, da stehen wir in der Adipositas-Behandlung ja noch wirklich am Anfang, weil wir natürlich auch erst so langsam über all diese Jahre mit unserem Ansinnen in die Köpfe hereinkommen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, die auch in Stadien verlaufen kann. Das kann in Zukunft mal kommen, dass wir sagen können, Stadium 1b nach Büter-Thalheimer ist der Patient, der primär eine medikamentöse Therapie braucht und dann einen Magenbypass. Und wenn er Reflux hat, dann auf keinen Fall eine Schlauchmagenresektion. Ich erfinde das jetzt gerade, aber so weit sind wir noch nicht. Und da muss man einfach ganz evidenzbasiert, so nennen wir das, also welche Daten haben wir zur Verfügung, und die analysieren und vorgehen. Und da ist es in der Schweizer Fachgruppe die herrschende Ansicht, dass die Daten für die proximale Magenbypass-Operation am besten sind und dieses Verfahren als Standardverfahren rechtfertigen.
Aber ihr sagtet am wenigsten Schlauchmagen, ne? Also 20% Schlauchmagenoperation.
Ja, ja.
Also wie qualifiziert sich denn der Patient für eine Schlauchmagenoperation?
Ja, das ist allein die Tatsache, dass es aus der Schweiz nur 20% Schlauchmägen gibt, ist deswegen bemerkenswert, weil eine der größten Studien, die den Magenbypass mit dem Schlauchmagen verglichen haben, aus der Schweiz kommt. Und trotzdem das nicht dazu geführt hat, dass der Schlauchmagen da jetzt exponentiell wächst wie in anderen Ländern. Übrigens nur zur Info, wenn wir von weltweit sprechen, muss man dann schon auch noch die unterschiedlichen Kontinente und Regionen der Welt miteinander unterscheiden. In Westeuropa ist der Magenbypass die häufigste Therapieform, während in, sag ich mal, vermeintlich eher strukturschwächeren Ländern, wo die Nachsorge vielleicht nicht auf ähnlich hohem Niveau organisiert werden kann, wie zum Beispiel in der Schweiz, der Schlauchmagen deutlich häufiger durchgeführt wird, wie zum Beispiel Indien, was ja, also zumindest jetzt mal ohne Details des Gesundheitssystems zu kennen, aus der Ferne durchaus Sinn macht. Also wir fangen an mit der Magen-Bypass-Operation, was oder der Empfehlung, was dann letztendlich dazu führt, dass ein Patient trotz dieser Herangehensweise einen Schlauchmagen bekommt, können Gründe sein wie Patientenwunsch. Also wenn ein Patient mit der festen Absicht kommt, weil er in der Familie gute Erfahrungen mit dem Schlauchmagen gemacht hat, dass er auch einen Schlauchmagen möchte und wir keinen medizinischen Grund finden, der dagegen spricht, dann machen wir das auch. Also Patientenwunsch ist wichtig und im Sinne des Shared Decision Makings, also das gemeinsame Festlegen des Therapieplans und der Entscheidung, hören wir natürlich auf die Wünsche des Patienten und versuchen, die dann auch zu berücksichtigen, wenn das medizinisch vertretbar ist. Medizinische Gründe für einen Schlauchmagen können sein Voroperationen am Bauch. Wenn man jetzt zum Beispiel eine offene Voroperation am Dickdarm hatte, dann kann das Verwachsungen machen, die eine Magen-Bypass-Operation technisch einfach sehr schwierig machen. Es können andere Erkrankungen sein, die dazu führen, zum Beispiel Organversagen, die eine Transplantation notwendig machen. Nierentransplantationen, Lebertransplantationen, Herztransplantationen, Lungentransplantationen. Wobei bei der Lunge das auch wieder nicht ganz so einfach ist, weil dann Reflux dazukommt. Aber sagen wir mal, wo in relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Patient eine Latte an Medikamenten nehmen muss, wo es ungünstig wäre, wenn die nicht gut und verlässlich aufgenommen werden, da würde man tendenziell eher zum Schlauchmagen als zur Magen-Bypass-Operation neigen. Die Daten, die es gibt, lassen den Bypass da sehr viel besser dastehen, als man das ursprünglich vermutet hatte, aber die Daten sind da noch dünn und im Entstehen. Und da, um auf Nummer sicher zu gehen, wird dann häufig ein Schlauchmagen in der Situation gemacht.
Ja, es gibt noch die ein oder andere medizinische Situation, also Begleiterkrankungen oder grundlegende Erkrankungen, die dazu führen, eher einen Schlauchmagen zu empfehlen und durchzuführen, zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, insbesondere der Morbus Crohn, der ja von Speiseröhre bis zum Popo hinten den gesamten Magen-Darm-Trakt befallen kann. Und da ist es nicht sinnvoll, eine Umleitungsoperation, also eine Bypass-Operation zu machen, weil man durch diese Operation ja verhindert, dass ein gewisser Anteil des Magen-Darm-Anteils, des Magen-Darm-Traktes mit endoskopischen Verfahren beurteilbar ist. Deshalb ist es notwendig, hier die ursprüngliche Anatomie so wenig wie möglich zu modifizieren. Und deshalb ist Morbus Crohn-Patient auch primär ein klarer Kandidat für eine Schlauchmagen-OP.
Mhm. Gibt es noch andere Situationen?
Ja, es gibt noch Situationen, bei denen Patienten auf eine dauerhafte Immunsuppression angewiesen sind, also dauerhafte Gabe von Cortisonpräparaten oder sonstige Immunsuppressionen, die ja zahlreich sind, bei zum Beispiel schwerwiegenden chronischen rheumatologischen Erkrankungen. All das kann dazu führen, dass natürlich die dauerhafte lebenslange Einnahme von diesen die Magenschleimhaut schädigende Medikamente notwendig ist. Und auch da gilt es wieder, die Anatomie des Magen-Darm-Traktes so wenig wie möglich zu verändern. Also auch hier eher Tendenz zum Schlauchmagen.
Also zusammenfassend nochmal, Marco, wer Schlauchmagen, wer Bypass?
Ja, prinzipiell, wenn nichts dagegen spricht, alle einen Magen-Bypass. Und wenn es technische Limitationen gibt oder Erkrankungen, insbesondere dort, wo eine chronische Medikamentenaufnahme lebenswichtig ist, dann eher Schlauchmagen.
Jetzt mal an euch beide eine Frage, weil wir hatten das in der letzten Folge schon beim Magenband, wo ihr erzählt habt, wenn manchmal kommt ein Patient, der sagt, er hätte gerne ein Magenband. Wie viel Prozent der Patienten kommen denn zu euch und sagen euch, was zu tun ist, ihrer Meinung nach? Also welche OP-Methode diese favorisieren?
Ich würde jetzt, also das ist eine reine Schätzung, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, 5-10% der Patienten kommen mit einem Wunsch nach einem Operationsverfahren.
Ja, das würde ich auch sagen, dass das nicht mehr sind, auf jeden Fall nicht mehr.
Okay, also das heißt, dass das Gros der Interessenten oder der Patienten, die sich für eine Operation interessieren, sagen zu euch, ihr seid die Ärzte, ihr habt das Know-how, ihr sollt auch entscheiden beziehungsweise die Patienten beraten, welche Operation angebracht ist.
Ja, die meisten lassen sich da eigentlich gut beraten. Aber der Anteil an Patienten, die wissen, dass es zumindest zwei Verfahren gibt, ist höher als diese 10% und erwarten dann auch eine Behandlung beider Operationsverfahren im Erstgespräch, wenn man mal darüber geht, was gibt's denn so überhaupt? Viele haben dann auch mal so ein bisschen was gehört, sind jetzt aber nicht festgelegt unbedingt, was sie wollen. Die meisten kommen aber schon mit der Idee, dass sie den Schlauchmagen von den Informationen, die sie im Internet gefunden haben, jetzt tendenziell eher sympathischer finden als den Magenbypass, ganz einfach, weil der auch einfacher zu verstehen ist. Ja, der wirkt nicht so komplex und alles, was nicht ganz so komplex wirkt, wirkt dann wahrscheinlich auch sicherer. Und da ist es unsere Aufgabe, das objektiv und neutral die Vor- und Nachteile der beiden Verfahren gegenüberzustellen und dann gemeinsam mit dem Patienten festzulegen, was wichtig ist. Wichtiger Aspekt bei der Schlauchmagenresektion ist ja etwas, was wir bisher noch nicht besprochen haben, ist das Sodbrennen. Das so ziemlich in allen randomisierten Studien gezeigt wurde, dass die Inzidenz von Sodbrennen nach der Schlauchmagenoperation ansteigt, war auch eine Podcast-Folge, einer unserer erfolgreichsten Podcast-Folgen, was die Downloadzahlen betrifft, eigentlich Reflux nach Schlauchmagen. Mhm. Wo klar ist, dass Patienten, die vorher keinen Reflux haben, in etwa ein Drittel der Fälle neuen Reflux bekommen, dass die vorher Reflux hatten, das Risiko haben, eine deutliche Verschlimmerung der Reflux-Symptomatik nach Schlauchmagenoperationen zu entwickeln. Und das ist deswegen relevant, weil ein chronischer Reflux die Schleimhaut der Speiseröhre verändern kann und dort zu dauerhaften Veränderungen der Schleimhaut führt, die wir dann als Barrett-Mucosa zum Beispiel bezeichnen, was eine Vorstufe der Krebserkrankung ist und regelmäßig nachgesorgt werden muss. Also nicht, das heißt jetzt nicht, dass alle Patienten mit einem Schlauchmagen Angst haben müssen, dass sie ein deutlich erhöhtes Risiko für Speiseröhrenkrebs haben. Aber es ist etwas, was man in der Nachsorge berücksichtigen muss. Und zwar so, dass Patienten mit Schlauchmagen eigentlich regelmäßig endoskopiert werden müssen, weil diese Veränderungen unabhängig von Symptomen auftreten. Also egal, ob ich Reflux habe oder nicht, habe ich das Risiko, eine Veränderung der Schleimhäute zu haben. Und das muss man einfach wissen.
Und das ist auch ein Thema, bei dem die Patienten sehr beratungssensibel sind, sage ich jetzt mal. Also die viele Adipositas-Betroffene haben ja schon Sodbrennen-Problem. Wenn die kommen mit dem Operationswunsch, ja, ich hätte gerne eine Magenverkleinerung, und wir als Fachexperten erklären Vor- und Nachteile und kommen dann auch irgendwann auf das Sodbrennen zu sprechen, sind die Patienten in der Regel erfahrungsgemäß sehr bereit, von ihrem Wunsch auch wieder zurückzutreten, weil das einfach eine Argumentation ist, die eigentlich ein No-Brainer ist. Also ein Problem, das mich jetzt schon stört, durch eine Operation noch zu verschlimmern hinterher, das ist natürlich keine Sache, die angestrebt wird. Also da sind die Patienten in der Regel erfahrungsgemäß sehr gesprächsbereit und kompromissbereit.
Ich habe mal in meiner Selbsthilfegruppe gehört, das ist auch der Hauptgrund eines Umbaus von Schlauchmagen zu Bypass, dieses Sodbrennen, dieses Reflux.
Ja, also wenn ich komme immer wieder auf diese Studien, aber wenn ich sehe, Magenbypass gegen Schlauchmagen, die Anzahl der Reoperationen ist eigentlich identisch. Also die Anzahl der Patienten nach Schlauchmagen, die reoperiert werden, das ist im, sagen wir mal, 10%-Bereich etwa. Hauptgrund bei Schlauchmagen ist Wiederanstieg des Körpergewichtes, was wir deutlich mehr sehen als beim Magenbypass. Und Reflux, also therapieresistenter Reflux, der auf die üblichen Medikamente nicht anspricht, während es beim Magenbypass häufig unklare Abdominalschmerzen und ein Verdacht auf innere Hernie ist.
Kannst du noch ganz kurz erklären, was Roy heißt und Abdomen?
Was?
Roy, du hast eben das Kürzel ROI erwähnt.
Habe ich das erwähnt? Nee, wüsste ich nicht wann. Return of Investment?
Ja, deswegen, ich wusste nicht, was ROI heißt.
Ja. Nee, wüsste ich nicht. Sorry, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Und das andere,
okay, dann habe ich mich verhört. Abdomen hast du.
Abdomen, das ist der medizinische Fachbegriff für den Bauch, beziehungsweise die Bauchhöhle. Das fassen wir als das Abdomen zusammen. Mhm. Okay. Vielleicht sollten wir, wenn wir jetzt immer, wir haben ja auch über den Omega-Loop kurz gesprochen und das ist ja ein Verfahren, was wir auch schon durchgeführt haben, auch in der Schweiz, aber eben unter besonderen Situationen. Also da kann das auch nötig sein, dass eine medizinische Situation eintritt, wo der Omega-Loop die beste Situation ist. Ist halt nicht besonders oft, aber wir hatten das bei Patienten, die eine sehr stark ausgeprägte Version eines Zwerchfellbruchs hatten, wo nicht nur der obere Anteil des Magens nach oben verrutscht ist, so wie viele das ja kennen, sondern fast der gesamte Magen nach oben gerutscht ist. Und wenn das dann in Kombination mit einer sehr bauchbetonten Adipositas zusammenkommt, die technisch wirklich anspruchsvoll zu operieren ist, dann ist es technisch fast nicht möglich, in einer Operation den kompletten Magen aus dem Brustkorb wieder in die Bauchhöhle zu ziehen und dann auch noch einen Magenbypass zu machen. Da macht man sich in der Tat den langen Pouch, den wir ja auch schon mal thematisiert hatten beim Omega-Loop, zunutze, dass man dann versucht, durch einen chirurgisch akzeptablen Aufwand zuverlässig einen Gewichtsverlust zu induzieren, indem man eben einen Omega-Loop-Magenbypass anlegt und dann später bei ausreichender Gewichtsreduktion dann in einem zweiten Schritt die Versorgung des Zwerchfellbruches angeht und idealerweise dann nochmal eine Umwandlung in den proximalen Magenbypass, wenn nötig und gewünscht.
So sieht's aus.
So ein schönes Schlusswort für Folge 2, oder? Wir sind jetzt auch schon wieder bei über 20 Minuten.
Aber wir wären besser.
Ja, genau, das stimmt. Ich meine, es sind ja auch spannende Themen und es sind ja auch sehr ausführlich zu beantwortende Themen. Und deswegen beschäftigen wir uns auch in der nächsten Folge vielleicht schon dadurch, dass wir besser werden, mit zwei Fragen.
Ambitionierte Ziele, Tarik, übertreib's nicht.
Genau, da reden wir über die Vorbereitungen und die Risiken einer Adipositas-Operation.
Okay, ist das eine oder sind das zwei Fragen dann schon?
Das sind zwei Fragen.
Aha, okay, ja, also gehen wir es an.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.